Ich freue mich, diesen Sabbat hier heute mit euch zu erleben. Möchte ich euch gute Grüße von der Gemeinde Lage bestellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal vorbeikommen. Wir sind seit ein paar Wochen in unseren neuen Räumlichkeiten. Es ist an und für sich sehr schön geworden. Wir werden in 2 Wochen die Einweihung unserer Gemeinderäumlichkeiten haben. Von daher, wenn ihr mal Gelegenheit habt, besucht uns mal. Wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu können. Die Jünger hatten mit Jesus eine ganz ereignisreiche und eine spannende Woche hinter sich. Es geht um die letzte Woche Jesu und da haben sie miterlebt, wie Jesus so ganz majestätisch in die Stadt Jerusalem einzieht. Da ist das ganze Volk, sie liegen ihm quasi fast zu Füßen, sie breiten ihm ihre Mäntel aus, ihre Kleidung, sie wedeln mit Palmenzweigen und sie begrüßen den König Israels. Da kommt Jesus aber hinein in Jerusalem, in die Stadt. Und was sie dann erleben, er geht zum Tempel und dann reinigt er den Tempel. So mancher wird aus dem Tempel getrieben. Da fallen Worte wie, ihr habt die Hütte Gottes zur Räuberhöhle gemacht. Und auch das hinterlässt wieder einige Eindrücke. Dann kommt dieser eine Tag und das ist der letzte Tag vor der Festnahme Jesu. Jesus sagt, wir wollen ein besonderes Fest halten, es ist Passa und er hält mit seinen Jüngern das Passamahl. Und auch dort entstehen viele Eindrücke. Da sitzen ein paar, sie reden miteinander, da sind sie und sie unterhalten sich darüber, wer denn wohl der Wichtigste und der Größte sein wird im Reiche Gottes, wenn es aufgerichtet werden wird. Und dann kommt Jesus, steht auf und er wäscht seinen Jüngern auch noch die Füße. So völlig befremdend für sie, dass Jesus, ihr Lehrer und Meister, ihnen die Füße wäscht, den Dienst eines Dieners übernimmt. Und Petrus so völlig außer sich, er sagt, nein, das darfst du niemals tun. Jesus sagt ihm, wenn ich das nicht an dir tue, so hast du keinen Anteil an mir und an dem Reich, das ich aufrichte. Und dann sagt Jesus, dann bade mich doch ganz. So manchen Eindruck erleben sie in dieser letzten Woche mit Jesus. Und dann an diesem besagten Tag, als dieses Passafest ist, und als sie dieses alles erleben, da kommt Jesus zu Petrus und spricht zu ihm ein Wort. Und ich möchte aus Lukas lesen, Lukas Kapitel 22, und ich lese hier die Verse 31 und 32. Lukas Kapitel 22, die Verse 31 und 32. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das sitzt. Das sind Worte, die bei Petrus sitzen. Und Jesus scheint ihn buchstäblich wachzurütteln. Simon, Simon, ähnlich wie bei Martha, Martha, oder Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Oder Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten, die zu ihr gesandt sind. Simon, Simon, siehe, der Satan hat dich begehrt, euer zu sichten. Worum geht es da überhaupt? Warum wird Petrus wachgerüttelt? Aus dem Zusammenhang wird deutlich, Petrus wird Jesus verleugnen. Petrus, Jesus verleugnen? Jeder andere, aber nicht er. Mensch, Jesus hat auch gerade selbst gesagt, Judas wird es sein, der Jesus verrät. Und Jesus sagt auch noch Judas, dass er vom Teufel wäre. Da haben wir es doch. Ist Petrus da ein Stück weit überheblich geworden? Er, Jesus im Stich lassen? Niemals. Judas wird ihm den Rücken kehren. Und genau darauf scheint Jesus ihn ansprechen zu wollen. Ich möchte anhand dieser Begebenheit auf 4 Punkte eingehen. In der Nachfolge Jesu wird gesichtet. Zur Zeit Jesu kostete die Ernte eine Menge Mühe und eine Menge Zeit. Zuerst wurden Getreidehalme geschnitten und eingesammelt. Nicht so wie heute mit einem Mähdrescher der Firma Klaas. Das Ganze geht ganz schnell, sondern mit Sense oder eventuell sogar noch mit Sichel wurden Halme erst geschnitten, eine aufwendige Arbeit. Danach wurden zum Beispiel Rinder mit einem Dreschschlitten drüber geschickt, Sie zogen einen Schlitten hinter sich und sie trennten den Halm von den Körnern. Anschließend wurden die Körner in die Luft geworfen, der Wind blies da durch und damit wurde die Spreu weggetragen und die Körner von der Spreu wurden getrennt. Und zuletzt wurde das Getreide noch einmal gesiebt, um die groben und fremden Körper aus dem Getreide zu entfernen. Jesus wählt genau dieses Bild. Das Bild einer aufwendigen, aber gründlichen Reinigung. So als könnte man sagen, der Widersacher hat es sich vorgenommen, die Jünger gründlich zu sichten und gründlich durcheinander zu würfeln. Vielleicht sieht er sich bei ihnen noch eine Chance. Bei Judas hat es ja immerhin geklappt, da hatte er gelingen. Hat Petrus alles bedacht, als er sagte, mit dir werde ich in den Tod gehen? Worte sind schnell gesprochen. Aber hatte er bedacht, was das heißt, gesichtet zu werden? Damit hat Petrus nicht gerechnet. Und vielleicht fragen wir uns an dieser Stelle ein Stück weit auch zurecht, wenn der Glaube der Jünger gesichtet wird, unser Glaube auch? Und wahrscheinlich werden wir diese Frage mit einem Ja beantworten. Auch unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Auch wir werden gesichtet werden. Bei dem einen ist es Krankheit oder Leid. Da sind es Dinge, die auf einmal in das Leben treten, mit denen hat man nicht gerechnet. In der jüngsten Vergangenheit sind auch wir bei uns in der Adventgemeinde Lage mit so manchem Krankheitsfall konfrontiert. Da sind Geschwister, die haben auf einmal Krebs. Junge Geschwister, bei denen hätte man es nie erwartet. Da sind andere, die sind von den Herausforderungen des Alltags hin und her geworfen. Krankheit, Leid, sie können unseren Glauben auf die Probe stellen. Für den anderen sind es vielleicht geistige Herausforderungen. Da wird man mit Gedankengut konfrontiert und man stellt seinen Glauben in Frage und vielleicht so weit, dass man zu dem Glauben, zu dem man vielleicht vor Wochen, vor Monaten noch Ja gesagt hat, das nicht mehr so einfach sagen kann. Das sind geistige Fragen, die uns herausfordern. Es sind vielleicht Enttäuschungen in der Gemeinde, von der Gemeinde, die stellen unseren Glauben auf die Probe. Zusammenfassend können wir sagen, in der Nachfolge Jesu wird gesichtet. In der Nachfolge Jesu wird der Glaube auf Probe gestellt. Der zweite Punkt, und der ist vielleicht ein Stück weit bitter, auch das musste Petrus erfahren, in der Nachfolge Jesu wird geleugnet. In der Nachfolge Jesu wird verleugnet. Jesus sagt es Petrus sogar voraus, du wirst mich leugnen. Und wenn wir uns in die Rolle des Petrus versetzen, dann würden wir sagen, niemals. Deswegen haben wir nicht Ja zu Jesus gesagt. Wir wollen an Jesus glauben, wir wollen zu ihm halten. Und im Glauben leugnen, niemals. Petrus bekommt es vorausgesagt. Ich möchte da eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, ist viele Jahre her, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Da gab es eine Bewegung, die Reformation hatte ja in Deutschland sehr stark um sich gegriffen, besonders die östlichen und nördlichen Regionen Deutschlands, die hatten den evangelischen Glauben angenommen. Was man heutzutage nicht weiß, auch im so gesehen sehr katholischen Österreich, waren in den 50er, 60er Jahren nach der Reformation, gab es sehr, sehr viele, die den evangelischen Glauben angenommen. Besonders im Salzburger Land. Und es gab damals die Bewegung, man nannte es die Rekatholisierung. Man wollte wieder den katholischen Glauben stärker in Österreich haben. Und so mussten alle, die des evangelischen Glaubens waren, sie mussten das Land verlassen. Oder sie nahmen wieder den katholischen Glauben an. Bedingung war, sie mussten alle Kinder, die unter 14 Jahre waren, die mussten sie zurücklassen. Sie wurden dort in Heime gegeben oder in andere Familie, die den katholischen Glauben hatten, um sie noch umzuerziehen im Glauben. Aber alle, die evangelisch waren, sie mussten, sofern sie nicht ihren Glauben absagten, mussten das Land verlassen. Und so wird berichtet von einem Mann, Josef Scheidberger, er und seine Frau, sie verlassen Österreich, sie ziehen damals nach Nürnberg. Dort hatte man die Menschen aufgenommen, so gesehen auch Flüchtlinge, allerdings einige Jahrhunderte in der Vergangenheit. Sie haben damals zwei Töchter zurücklassen müssen. Und von diesem Josef Scheidberger wird berichtet, dass seine Frau ein Jahr nach dieser Flucht stirbt. Sie kann diese Trennung mit den Kindern, das hat sie einfach nicht verkraften können. Josef Scheidberger, er geht noch einige Male zurück nach Österreich, dreimal sogar an der Zahl. Er stärkt dort seine Brüder im Glauben, aber bei seinen Töchtern hat er keinen Erfolg. Jahrzehnte später, es ist das Jahr 1731 und 32, wieder eine große Verfolgungswelle und er sieht auf einmal in dem Zug, es werden einige wieder erwartet, die auf der Flucht sind, und wen sieht er da? Sieht seine Tochter, sieht seine beiden Enkeltöchter, und er freut sich, dass sie mitgezogen sind. Und noch mehr, noch größer ist seine Freude, als seine beiden Enkeltöchter sagen: Opa, wir sind deines Glaubens. Auch die Tante Anna, die jetzt nicht mit dabei war, sie hat uns im evangelischen Glauben unterrichtet. Eine schöne Geschichte. Menschen stehen ihrem Glauben zu Gott, zu dem, was sie erkannt haben. Es gibt auch andere Berichte. Da wird von einer Familie berichtet. Sie haben ein kleines Kind und jeden Tag, sie müssen im Gefängnis sitzen, und jeden Tag wird ihre Tochter vor sie gebracht. Sie wird entblößt, auf einen kalten Stein gelegt und das Kind schreit. Natürlich, es ist fremd, es ist kalt. Und sie wollen damit die Eltern überzeugen, dass sie ihren Glauben absagen sollen. Und als sie das einige Tage getan haben, da hält der Vater es nicht mehr aus. Er sagt seinem evangelischen Glauben ab, die Mutter nicht, sie wird des Landes verwiesen, der Mann behält das Kind. In der Nachfolge Jesu wird auch geleugnet. Auch Petrus leugnete. Er, der von sich sagte, niemals, ich nicht. Hast du nicht gesehen, Jesus, wie ich für dich eingestehe? Sofort habe ich die Netze gelassen, das Boot habe ich zurückgelassen, meine Familie, ich folge dir nach. Du hast gesagt, die Menschen alle haben eine Unterkunft, selbst die Füchse, aber der Sohn des Menschen hat es nicht, ich bin dir nachgefolgt. Und selbst jetzt, wenn ihnen die Festnahme bevorsteht, Petrus ganz entschlossen, er zückt sein Schwert und er schlägt dem Diener des Hohenpriesters, schlägt er das Ohr ab. Petrus steht für Jesus ein. Nein, aber auch Petrus leugnet. Und das mit dem Leugnen ist so eine Angelegenheit, die sich gar nicht mal so gut anfühlt. Da, wo einer gebraucht wird, da versagt er. Dort, wo man auf mich zählt, da bin ich nicht da. Und das Ganze hat auch mit Scham, mit Schuld zu tun. Wie fühlt man sich danach, wenn man auf einmal versagt hat? Petrus leugnet. Ich komme zum dritten Punkt. In der Nachfolge Jesu wird gebetet. In den Wirrnissen unseres Alltags, unseres Lebens, da kann der Glaube Schaden nehmen. Auch unser Glaube wird geprüft. Auch wir stehen in der Gefahr zu leugnen. Und vielleicht haben wir es in der Weise auch schon mal erlebt, dass wir dort, wo es auf uns ankam, nicht zu Jesus standen, nicht zu unserem Glauben standen. Auch unser Glaube kann während der Sichtung verloren gehen. Und so unterschiedlich gehen wir mit Menschen um, die in ihrem Glauben Schaden erleben. Vielleicht ist eine der ersten Reaktionen, wir fangen an zu diskutieren, wir müssen Überzeugungskraft leisten, um den Menschen zurückzugewinnen. Das kannst du doch nicht machen, niemals, das geht doch nicht. Vielleicht ziehen wir uns zurück von den Menschen, die in ihrem Glauben Herausforderungen erleben, die vielleicht auch leugnen. Wir ziehen uns zurück und sagen, nee, er nicht, er hat Jesus dem Rücken zugekehrt, wie ihm auch. Vielleicht erzählen wir Erfahrungen des Sieges. Da gibt es Menschen, die standen in Herausforderungen zu Jesus und sie leugneten nicht. Aber wissen wir, wie es Menschen in solchen Krisen geht? Menschen, die ihre ganz persönlichen Krisen erleben, wenn sie in ihrem Glauben Schaden nehmen? Nicht selten ziehen Menschen sich zurück, öffnen sich nicht. Jesus macht das Ganze hier zu seinem Anliegen. Vielleicht kann man den Text hier in Lukas sogar ein Stück weit so verstehen. Man könnte das griechische Wort, wo es heißt, der Satan hat es begehrt, euch zu sichten. Dieses Begehren kann man auch mit sich erbeten übersetzen. Und dann hätten wir hier ein ähnliches Bild wie bei Hiob. Da will der Widersacher die Jünger prüfen, sie auf die Probe stellen und er bekommt die Gelegenheit. Und Jesus, der davon weiß, er bittet vor Gott, vor seinem Vater, dass der Glaube des Petrus nicht aufhören solle. Er weiß um die Gefahr der Versuchung bei Petrus. Vielleicht wird er dem Ganzen erliegen und er bittet für ihn, dass er in seinem Glauben standhaft bleiben soll. Er bittet nicht darum, dass diese Sichtung an ihm vorübergehe, sondern er bittet darum, dass der Glaube nicht aufhören soll. Dass der Glaube des Petrus bewahrt bleibt. Vielleicht sollte auch unser erstes Anliegen in der Glaubenskrise von Menschen das Gebet sein. Und Menschen beten, dass sie in ihrem Glauben nicht den Schaden nehmen, dass sie Gott den Rücken kehren. In der Nachfolge Jesu wird auch geleugnet. Und keiner von uns kann sich da wahrscheinlich freisprechen. Und ich komme zum letzten Punkt. In der Nachfolge Jesu wird gestärkt. Und das ist eine gute Botschaft dieses Textes. Jesus sagt zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Zuallererst ist da das Wort, wenn du einst zurückgekehrt bist. Und in anderen Übersetzungen wird es auch übersetzt mit den Wörtern, wenn du dich einst bekehrst. Doch hier könnte man wieder fragen, ist der Petrus nicht bekehrt? Hat er sein Leben nicht Gott übergeben? Wir haben doch gerade gesagt, wenn es um brenzliche Dinge ging, da ging Petrus voran. Er organisierte, er machte, er hieb dem Diener des Hohenpriesters das Ohr ab. Petrus handelte. Aber was auffällt, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, den Jesus hier aufzeigt, Petrus handelt, vielleicht auch ein Stück weit im Glauben, aber Petrus handelt aus eigener Kraft. Er ist derjenige, der tut. Er ist derjenige, der erreicht. Aber was tut man, wenn die Kraft nicht reicht, um in seinem Glauben zu bestehen? Wenn man zu schwach ist? Das ist eine Erfahrung, die Petrus nicht gemacht hat. Da ist Petrus und er wird als Stein bezeichnet, aber er ist ein Stein, der an Jesus innerlich noch nicht zerbrochen ist. Der es noch nicht weiß, was es heißt, von Jesus völlig abhängig zu sein und sich völlig auf ihn zu verlassen. Das Innerliche des Menschen im Glauben. Ein sensibles Thema. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Zeit, als ich noch im Predigtdienst war, da hat man so manche Themen gehalten, so manche Vorträge. Es gab Männerabende, es gab Frauenthemen. Ich kann mich noch gut entsinnen, wenn wir so mit den Herren der Schöpfung zusammen waren und es gab da manchmal Themen, ja, da ging es um prophetische Dinge, um die Zeichen der Zeit, da gibt es um andere Dinge und wir können uns das gut vorstellen, man hat diskutiert. Man hat diskutiert und seine Meinung mitgeteilt und ja, wenn es um Vorträge ging für die Frauen, vielleicht so eher Themen der Erziehung, da wurde diskutiert. Wer hat das beste Rezept, wie man denn die Nachkömmlinge so richtig erziehen möge? Wer hat die besten Ratschläge? Es wird diskutiert. Ich kann mich an Themen erinnern, dann ging es um unser inneres Dasein, unseres Glaubens, um unsere Versuchbarkeit. Und ich kann mich selten an Diskussionen erinnern. Wenn wir tief in unserem inneren Menschen mit unserem Glauben, mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen konfrontiert werden, da hören Diskussionen auf. Das sind Augenblicke, wo Gott uns vielleicht auch in unserem Versagen ganz nahe kommt. Unserer Person, unserer Persönlichkeit. Und Petrus erlebt das. Petrus erlebt, dass er in seinen Worten, die er spricht, was seinen Glauben betrifft, Unrecht hat. Dass er Versagen erlebt. Petrus erlebt dieses Versagen und das schmerzt ihn. Und in dieser Hinsicht wird Petrus in seinem inneren Kern zerbrochen. Aber zum Guten hin zerbrochen, denn er lernt, sich auf Jesus zu verlassen, auch in seinem Glauben. Wenn du einst zurückgekehrt bist, und damit meint Jesus nicht, dass Petrus nicht bekehrt ist, damit meint er, dass er in seinem Glauben eine tiefere Erfahrung macht. Die Erfahrung, sich völlig auf Jesus zu verlassen. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, sagt er, so komme zurück und stärke deine Brüder. Wer aus einer solchen Glaubenskrise hervorkommt, er bringt Potenzial mit sich. Er kann Menschen verstehen. Vielleicht weist er Menschen nicht mehr zurecht, die in ihrem Glauben Schaden nehmen. Vielleicht bringt er ihnen nicht das letzte Beispiel, wie Menschen siegreich aus einer solcher Versuchung hervorgegangen sind. Sondern er betet, er ist still, er leidet mit solchen Menschen mit. Petrus, der in seinem Inneren zerbrochen ist, er kann stärken. Wenn wir die Erfahrung des Petrus gemacht haben, werden wir Menschen beistehen können, die ähnliche Krisen durchleben. In der Nachfolge Jesu wird auch gestärkt. Diese Dinge gehören alle zu unserer Realität des Glaubens. In der Nachfolge Jesu wird geprüft, in der Nachfolge Jesu wird gesichtet. In der Nachfolge Jesu wird geleugnet, es wird verleugnet. Ähnliche Erfahrungen haben wir vielleicht auch gemacht. In der Nachfolge Jesu wird aber auch gebetet. Und es wird in besonderer Weise gebetet von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Von Menschen, die die Erfahrung des Petrus gemacht haben. Von diesen Menschen wird gestärkt. Und ich wünsche uns, auch in uns, unserer Gemeinde, dass wir so etwas erleben. Dort, wo wir in unserem Glauben vielleicht ein Stück weit am Ende sind, dass es da Menschen gibt, die, so wie Petrus, an ihrem inneren Menschen ein Stück weit mehr zerbrochen sind und uns ein richtiger Beistand sind, auf dass wir in unserem Glauben gestärkt werden. Amen.